Cool Podcast. Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur vorletzten Ausgabe in diesem Jahr. Und die wird unglaublich blaublütig. Denn wir reden mit dem Pianist Stevie von Wattenwyl und dem Bassist Kasper von Grüningen. Der Stevie ist Leiter der Swiss Jazz School in Bern und der Kasper leitet das Pre-College und die Musikschule auf dem Jazz Campus der Musikakademie in Basel. Von Ihnen beiden haben wir wollen wissen, was Sie denken über das Pre-College in Graubünden, was Sie für Vor- und Nachteile würden sehen. Und die Musik für den Podcast hat der Schlagzeuger Lukas Mantel zusammengestellt. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir in den nächsten Minuten durch den Podcast. Der Episodengötti für diese Ausgabe ist die BMU Treuhand AG. Du bist auf dem Weg in die Selbstständigkeit, beschäftigst dich mit Fragen vor Geschäftsübergabe oder brauchst Unterstützung bei Buchhaltung, im Rechnungswesen oder bei Steuerfragen. Die BMU Treuhand AG steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Wie sie selber sagen, persönlich, unkompliziert und für die Zukunft. Für die Musikredaktion in dieser November-Ausgabe ist, wie gesagt, der Schlagzeuger Lukas Mantel verantwortlich. Der gebürtige St. Galler hat in Luzern an der Hochschule studiert. Er hat dort den Master für Performance und für Pädagogik im Bereich Jazz gemacht. Neben seinen vielen Konzertreisen und Projekten beschäftigt er sich intensiv mit der klassischen südindischen Musik. Das erste Stück, das wir hören, kommt gerade vom Lukas Mantel 6. selber. Es heisst Varda und befindet sich auf dem gleichnamigen Album. Und was das bedeutet, Varda, das sagt er uns, wegen Corona halt am Telefon, gerade selber.
Varda war der Name von einem Zyklon, den ich erlebt habe in Chennai. Chennai, das ist in Tamil Nadu in Südindien, wo ich 3 Monate Residenz von der Pro Helvetia hatte. Und ich habe ein Projekt eingegeben, wo ich Rhythm Translator genannt haben und ich bin dort an Konakol lernen, eine Rhythmussprache aus Südindien, um das übersetzen aufs Drumset. Und bin dann 3 Monate dort in die Stunde und bin während der Festival Season dort gewesen, wo man hat können 300 Konzerte pro Tag in dieser Stadt gehen lassen. Also man ist überschwemmt worden mit klassischer indischer, südindischer Musik. Die nennt sich auch karnatische Musik. Und in diesen 3 Monaten, etwa in der Hälfte, ist der Zyklon aufs Land, also die sagen dem Landfall, der Cyclone makes Landfall an Chennai und hat einfach die Stadt auseinandergenommen. Also das ist ein Zyklon mit irgendwie 40 Kilometer Durchmesser. Es ist ein Chaos. Es ist wie einfach eine Zerstörung, die ich nicht gekannt habe in dem Ausmaß von da jetzt. Dass die Natur so sagt, hey, liebe Menschen, es könnte einfach von heute auf morgen fertig sein. Es kann dann einfach ganz schnell wieder dunkel werden. Und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen der Ausschlag geworden, dass ich wieder eine eigene Band mache. Also, dass ich wieder ein Sextett zusammenstelle überhaupt mit Leuten, die ich schätze. Und darum habe ich dann der ganzen Platte den Titel gegeben. Ja. Und da davon hören wir jetzt das Titelstück Varda. Was so ein bisschen spielt mit dieser Bewegung, dieser Dynamik, die es dort gegeben hat.
Thank you. Schon im September hat der Thelonious Monk unseren Weg in diesem Jazz-Podcast gekreuzt. Und auch der Lukas hat uns Monk mitgebracht, nämlich zwei Stück aus seiner Lieblingsklassikersammlung: Ugly Beauty und Pannonica.
Also zuerst habe ich Pannonica kennengelernt, weil ich selber gespielt habe auf dem Klavier. Also natürlich habe ich viel Monk gehört. Der Monk war einer der ersten Pianisten, wo ich mich bewusst mit einem Musiker so auseinandergesetzt habe und alles habe wollen hören und alles habe wollen irgendwie finden, was es gibt und reinziehen. Ja, mir hat seine Musik immer sehr gefallen. Sie hat mich sehr frisch gedunkt, immer noch heute. Sie bleibt irgendwie frisch, sie ist zeitlos. Pannonica ist ja, das habe ich erst später herausgefunden, dass das der Name ist von einer Baronin. Baronin de Königswater, wo viele Jazzclubs verkehrt ist in New York und ein bisschen zu einer Mäzenin vielleicht sogar geworden ist vom Monk. Ich weiss nicht so genau, wie eng die Bindung war. Auf jeden Fall ist mir viel bei der Pannonica zuhause gehängt. Pannonica hat ein Haus in New Jersey mit ganz vielen Katzen. Und alle anderen Cats sind auch dort gehängt. Also man hat das The Cat House genannt. Ja, der Monk hat das, glaube ich, wirklich für sie geschrieben, weil sie eine gute Freundin war von ihm und sie einen guten Austausch hatten. Er tut es selber auch noch gerade sagen. Bei der Aufnahme gehört man es auch noch. Und Ugly Beauty, das habe ich dann auch selber spielen, irgendwie auf dem Klavier. Und dann hat es mich so, wie soll ich sagen, der Monk hat mir wie gesagt, hey, du kannst eigentlich einfach machen, was gut tönt. Du kannst einfach schreiben, was gut tönt. Und dann ist es legitim in der Musik. Die Musik folgt schon ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, die dann auch Sinn machen, wenn etwas gut tönt. Und das Stück hat mir das ein bisschen aufgezeigt, weil der erste Akkord ist eigentlich nach Schulharmonik einfach falsch. Und das tönt aber wahnsinnig gut. Thank you.
I would like to play a little tune I just composed not so long ago, entitled Pannonica. It was named after this beautiful lady here. I think her father gave her that name after a butterfly that he tried to catch. I don't think he caught the butterfly. Thank you.
Ein intensives Jahr geht langsam zu Ende. Und ein Thema, das uns von Jazz Kur in diesem Jahr begleitet hat, war das Thema Pre-College in Graubünden. Die Frage haben wir im Januar mit dem Palaver und dem Gast Daniel Knecht vor ZHDK zum ersten Mal in den Raum gestellt. Seitdem sind viele Gespräche geführt worden, hinter dem Mikrofon, aber auch in diesem Podcast. In der Dezember-Ausgabe von diesem Podcast werden wir die Gespräche auswerten. Und unser erstes Gespräch in dieser Ausgabe führen wir dazu mit dem Stevie von Wattenwil. Er ist Leiter der Swiss Jazz School in Bern, der notabene ältesten Jazzschule in Europa. Wir haben von ihm unter anderem wissen, wer denn so ein Pre-College besucht.
Ja, also wie der Name sagt, ist es eine Vorhochschulausbildung. Man sagt dem auch ein Brückenangebot, also zwischen Mittelschule und Hochschule. Und es richtet sich an alle, die sich könnten vorstellen, Berufsmusiker zu werden oder dazu eben so eine Jazz-Hochschule zu machen. Muss ich das vorstellen, sage ich bewusst, weil es ist auch eine Phase, sagen wir immer, wo man eben auch mal herausfindet, was das heisst, wenn man sich den ganzen Tag nur noch mit Musik beschäftigt, wenn das das Wichtigste ist im Leben. Und da kommen viele Ideen auch ein bisschen auf die Welt, also was es heisst, so viel alleine zu üben und zu arbeiten. So. Und auf der anderen Seite natürlich oft die Welt im positiven Sinn, oder dass sie richtige Energien erst lernen, freisetzen und miteinander spielen in Bands und das ganze soziale Umfeld, um uns herum ist, dann geniessen und extrem auch vorwärts kommen. Ja. Also es ist eine intensive, also einfach eine intensive Vorbereitung auf die Bachelor-Aufnahmeprüfungen, die halt in der Schweiz ein sehr hohes Niveau schon verlangt wird. Man kann fast nicht mehr ohne ein Pre-College an so eine Hochschule kommen. Also es ist, ja.
Kannst du das, oder ist es möglich, das in Zahlen auszudrücken, ungefähr, dass man sagt, ja, von diesen 100%, die so ein Pre-College anfangen, jetzt bei euch zum Beispiel aus Erfahrung, wie viel gehen nachher an die Prüfung? Wie viel arbeiten die Prüfung? Wie viel kommen ins Studium? Wie viel gehen weiter?
Also das kann ich sehr genau sagen, weil wir müssen das am Kanton immer, der Kanton Bern, der uns subventioniert, der macht das nur unter der Bedingung, dass wir mindestens 70% von unseren Absolventen und Absolventinnen an eine Hochschule bringen. Und bei uns, wir haben in der Schweiz, darf ich hier glaube sagen, wir sind eines der erfolgreichsten Pre-College. Wir haben einen Schnitt von über 90%. Das schwankt so zwischen 88-95%, die wir reinbringen. Ja.
Das Brückenangebot macht ja absolut Sinn, wie wir jetzt herausgefunden haben oder wie du erzählt hast. Wie sieht jetzt das aus, wenn jetzt jemand eben weiter weg wohnt von so einem Zentrum? Dort besteht ja die Lücke nach wie vor. Er kann sie nicht einfach füllen, ausser er geht ins Angebot, er geht in ein Zentrum, wo das Angebot besteht. Hast du da eine Haltung, wo du sagst, kann ich reinnehmen? Oder eine Vision, wo du sagst, Molly, verstehen, dass es ein Problem ist, allenfalls sogar für Studenten aus so einem Randkanton?
Ja, natürlich. Also das ist ein Riesenproblem. Eben Graubünden. Wir haben immer wieder Leute von Graubünden. Wir haben auch Leute aus dem Tessin, die zu uns kommen. Und das ist ein weiter Weg. Und wir fangen morgen um 9 Uhr an, oder, mit dem Pre-College. Also das kann man eigentlich praktisch, muss man irgendwie um 6 Uhr oder auf den Zug, oder, für das Schaft von Chur. Es ist auch ein Problem für die Kantone. Ich weiß nicht genau, wie es in Graubünden aussieht, aber zum Beispiel im Tessin haben sie in Lugano haben sie ein Pre-College, aber es ist so klein, also es sind so wenige, die sich wirklich interessieren, dass man natürlich nicht einen Betrieb auf diesem Niveau aufbauen kann, wie wir sie haben. Also dass man zum Beispiel Ensembles haben, die dann wirklich eben sechs, die nur das wollen, miteinander spielen.
Ja, die Gruppengröße ist sicher ein Thema, das ist auch schon in Gesprächen und in Abklärungen ein bisschen aufgefallen, dass das eine Situation ist. Die andere Frage ist vielleicht, wenn ein Angebot besteht, schafft es auch Nachfrage? Wenn jetzt ich dich zum Schluss würde fragen, du kriegst den Auftrag vom Kanton Graubünden in einer Fantasiesituation, das ideale Pre-College aufzubauen. Wie würde das aussehen? Was müsste das haben? Was müsste das können?
Ja, es müsste das haben, was wir hier haben in Bern. Also wir müssten erstens mal Instrumentallehrer oder Vokallehrpersonen haben, die das pädagogische Know-how haben, oder? Und selber auch Berufsmusiker sind, für dass sie die Leute auch können begleiten können, dorthin, wo sie auch wollen. Und dann das andere ist, die ganze, eben einfach das ETR, also Ear-Training, Theorie und Rhythmik. Das ist ein grosses Know-how, das man bei uns erwirbt in diesem Pre-College. Die müssen also viel arbeiten, die da sind. Das ist natürlich viel Material, das wir jetzt in den bald 55 Jahren, die es uns jetzt gibt, haben aufgebaut. Ein sehr guter Lehrgang. So etwas braucht es. Es braucht einfach ein Konzept, oder? Und was eben auch sehr wichtig ist, ist das soziale Umfeld. Es ist schwierig, wenn man in einer Region lebt, wo es wenig Jazz gibt, Leute zu finden, wo man mit ihnen spielen kann und so. Und das ist jetzt halt in Bern fantastisch, oder? Da gibt es eine Riesenszene, gibt es öffentliche Jam-Sessions, wo die Studierenden dann auch hergehen, immer am Dienstagabend oder am Freitagabend, sich lernen kennen, miteinander spielen. Und das ist auch das, was unglaublich Schub gibt nachher für das eigene Weiterkommen. So, ja.
Ganz herzlichen Dank, Sivi, für deine Antworten, die beitragen auch zur Klärung von dieser Frage. Wäre das etwas für Graubünden oder eben nicht? Vielen Dank für deine Zeit und ein gutes Arbeiten, gutes Spielen, gutes Unterrichten und bleib gesund.
Ja, merci ebenfalls und alles Gute und bleib auch gesund, Christian.
Love for Sale, so heisst das nächste Stück in dem Jazz-Podcast in einer Aufnahme von Miles Davis.
Was mich geprägt hat an dem Stück, ist, glaube ich, das erste Mal die Kompromisslosigkeit, mit der alle Musiker von A bis Z den Take spielen. Es wird eingezählt, dann gibt es ein Intro und das Intro ist mit so einer Selbstsicherheit oder auch mit so einer Selbstverständlichkeit gespielt und mit so einer Lockerheit und gleichzeitig schon mit so einer Persönlichkeit auch. Und das ist bei allen Musikern so, wo man darauf hört. Man erkennt sie vom ersten Ton an. Und sie erzählen eigentlich alle nochmal die Geschichte von Love for Sale und sie erzählen sie alle auf ihre eigene Art. Und ich habe mit dem Stück gelernt, Geschichten zu hören von den Solisten. Aha, da geht er durch. Ah, okay, so fängt der neue Satz an. Da hört er, macht er ein Komma und jetzt macht er weiter. Jetzt macht er einen Punkt. Und das ist jetzt aber ein Ausrufezeichen. Ich habe echt gelernt, hören mit dem Take. Und am spannendsten finde ich finde ich das Outro, das sehr kurz ist, das dürfte für mich noch länger gehen, aber das Outro ist für mich wie schon eine kleine Ankündigung von Kind of Blue von Miles ein Jahr später. Es hat schon den Vibe. Thank you.
Thank you.
I Callum and Ines, ein Stück vom Saxophonist Steve Lehman und seinem Trio mit dem Gastmusiker Craig Taborn am Piano. Die Aufnahme ist 2019 entstanden und es ist das nächste Stück, das der Lukas uns mitgebracht hat.
I Callum and Ines, das könnten für mich schon auch ein bisschen die zwei Typen sein. Jetzt ist der Lehman und der Taborn, die hipsten Cats around, gerade. Und vor allem auch seine Band, der Matt Brewer und der Damien Reed, denen kann man irgendwie irgendetwas noch so Komplexes anlegen und die spielen das einfach mit der Natürlichkeit und mit Biss und einer guten Portion Aggression auch jetzt in dem Take. Und dann ist es, für mich ist es spannende Musik vom rhythmischen Aspekt her. Die haben jetzt geschafft, eigentlich in der Fortsetzung von Vijay Iyer, die indische Rhythmik einzubauen in Jazz und endlich etwas einfließen zu lassen, was eigentlich schon lange Zeit gewesen wäre, so dass es Eingang findet in Jazz. Das hört man dann und es macht das Verwirrspiel, das mir sehr gut gefällt.
Thank you.
nachdem wir vorher in Bern reingelost haben, gehen wir jetzt nach Basel zum Kasper von Grüningen, einem Leiter vom Pre-College und der Musikschule auf dem Jazz-Campus der Musikakademie. Auch von ihm haben wir zuerst wollen wissen, was ist das, das Pre-College?
Ja, es ist im Prinzip, ich sage dem immer, die letzte Meile vor dem Studium. Es ist in aller Regel ein Jahr. Ich brauche immer noch den Begriff Vorkurs doch gern zur Übersetzung. Es dient dazu, dass man sich im Prinzip vorbereitet auf die Bachelor-Aufnahmeprüfung und dass man intensiv ein Jahr sich befasst mit Musik und dass man selber auch in der eigenen Entwicklung als Musikerin oder Musiker wirklich weiterkommt in einem Jahr, das auch ein bisschen priorisieren muss. Und in den meisten Schulen oder Angeboten ist es so, dass man im Jazz das so ein bisschen von drei Seiten eingrenzt. Also natürlich ist immer der Hauptfach oder Instrumentalunterricht oder Gesangsunterricht wichtig. Dann hat man aber Ensemble, je nachdem vielleicht auch mehr als eins, vielleicht gibt es noch Big Band. Das haben wir zwar hier nicht, aber ich weiss, in Bern ist das Pflicht. Dann hat man Theorieunterricht und gerade im Jazz ist es, sage ich, immer noch so, dass der Theorieunterricht so ein bisschen einen allgemein bildenden Charakter hat. Also es ist nicht einfach nur Formenlehre und Harmonie auseinanderdröseln, sondern das aktive Hören, die Entwicklung vom Gehör, wo immer dazu bringt, dass man einfach die improvisatorischen Skills besser entwickelt, sehr, sehr wichtig, also das praktische Gehör und dass man auch die rhythmischen Skills verbessert, das gehört eigentlich dort alles dazu. Man muss vielleicht auch sagen, es ist nach wie vor wichtig, dass die Leute einfach auch sehr motiviert und selber initiativ sind, weil bei uns ist das Angebot doch, also der Präsenzunterricht ist nicht mehr als 5 Lektionen pro Woche und da gehört viel einfach Üben dazu, natürlich, wo man in eigene Regie organisiert.
Wenn jetzt jemand bei euch das Pre-College macht, du hast jetzt gesagt, es sind 5 Lektionen, wann kommt er zu euch? Kommt er am Abend zu euch? Kommt er am Wochenende zu euch? Wie sieht das aus?
Wir haben es, und das ist auch, sage ich jetzt mal, historisch gewachsen oder Tradition, dass wir unsere Kurse, also gerade auch Gruppenkurse, immer noch am Abend haben. Da haben wir im Moment 2 Tage. Der Montag ist so der Theorietag, der Donnerstag ist so der Ensembletag. Der Einzelunterricht, da ist man dann flexibler, je nachdem, wenn halt die Lehrperson Zeit hat und wenn Schüler, Schülerin verfügbar ist. Aber man hat es schon bisher noch nicht an dem gerüttelt, weil wir auch immer noch der Fall erlauben, sag jetzt mal, dass jemand kommt und vielleicht Teilzeit schafft oder vielleicht noch jemand anders involviert ist, dass man nicht a priori die Leute ausschließt, die halt sagen, ich kann mir im Moment das nicht leisten oder ich bin nicht so disponiert, dass das einfach ein Vollzeitstudium in einem Jahr ja, möglich ist oder man sich dem kann widmen kann. Ja.
Das heisst, wenn jetzt jemand in Basel wohnt, genau, er schafft Teilzeit ist, und ist auf dem Weg, das ist vielleicht auch ein Gimmi, ich tue jetzt ein bisschen bis dort runter schauen, dann ist das wunderbar. Jetzt kommt er aus Graubünden. Wie kann er das handeln, finanziell, logistisch, um bei euch teilnehmen? Kann er das überhaupt? Oder sie?
Also wir haben seit neuestem, um mal von der finanziellen Seite her anzufangen, oder, da geht es ja immer um, zuerst geht es mal um die Studiengebühr oder die Semestergebühr. Und da haben wir bisher eigentlich immer eine moderate Form gehabt, also dass man auch ausserkantonale zulässt. Das ist nicht exklusiv für baselstädtische oder sag jetzt mal Baselstadt, Baselland Kandidaten, Kandidatinnen. Es gibt da seit noch nicht lange das regionale Schulabkommen, also dass unsere Partnerkantone dann im Prinzip Kosten erstatten, wo verursacht werden durch die einzelnen SchülerInnen. Das ist aber immer ein Aushandlungsprozess zwischen den Kantonen, da sind auch nicht alle Kantone gleich organisiert. Wenn es jetzt darum geht, dass man muss doch den Wohnsitz verlagern, also man muss sich das vorstellen, wenn jemand kommt und bereit ist, das zu leisten und den Weg eben zu machen, sage ich jetzt mal, 2-3 Mal in der Woche, dann sehe ich da zuerst mal kein Problem. Ich denke aber, man muss sich bewusst sein, dass vielleicht das Potenzial von diesem Jahr der auch nicht ganz ausgeschöpft werden kann, weil es ist ja nicht nur so, dass man einfach den Unterricht besucht, sondern man möchte sich vielleicht auch vernetzen mit anderen Leuten, die gleich unterwegs sein, man will vielleicht nochmal zusammen jammen, man gründet vielleicht eine neue Band. Das sind natürlich alles Sachen, die dann dazukommen. Und ganz spontan würde ich sagen, wenn man sich entscheidet, den Weg zu gehen und das passt, dann würde ich im Prinzip einen Wohnsitzwechsel natürlich begrüßen. Aber da können wir wie nicht dafür die Verantwortung übernehmen. Klar, das ist dann einfach, das spielt natürlich auch der Hintergrund von der Leute Rolle, wie ist man finanziell aufgestellt, ist man eben schon berufstätig, hat man Eltern, die noch zahlen. Das ja, ist etwas, was man dann im Einzelfall muss anschauen, aber grundsätzlich sind wir natürlich offen für das. Ich tue doch den Leuten, also auch in den Beratungen, die ich habe, doch empfehlen die Angebote, die näher liegen, also jetzt einfach auch geografisch gut zu prüfen, weil ich finde, wenn man im Punkt ist, wo man sagt, gut, jetzt mache ich die Aufnahmeprüfung für die Hochschule, dann, man nennt das inzwischen Prüfungstournee oder ja, das Karussell, was sich dreht, oder dass man sagt, ja, um eine realistische Chance zu haben, sagt man inzwischen, man muss sicher an 3 Hochschulen vorspielen, wenn nicht an 4, das empfiehlt sich einfach. Und dass man vielleicht den Moment erst später ansetzt, also dass man sagt, wenn es ums Pre-College geht, schaue ich erstmal regional, was es gibt. Und man hofft, dass es passt. Aber das ist auch wieder individuell. Wenn jemand findet, ich muss jetzt unbedingt auf Basel kommen, das ist für mich wahnsinnig entscheidend, dann ist das eine Haltung, die man berücksichtigen kann. Aber ich rate den Leuten schon die regionalen Angebote. Ich weiß nicht, von Graubünden aus wäre das jetzt natürlich Zürich, ist dann doch noch ein Stück näher. Und da würde ich jetzt vielleicht auch so auf die Frage antworten. Ja.
Ja, und jetzt sind wir eigentlich mitten in dieser regionalen Frage drin, die wir jetzt von Jazz Curia in den Raum stellen. Braucht es allenfalls ein Pre-College in Graubünden? Wenn jetzt du von außen, vom anderen Ecken in Basel das betrachtest und da ein paar Gedanken könntest dazu bringen, ist das etwas, wo eine Randregion sich dafür stark machen kann? Oder sagst du, nein, wir haben eh schon genug Angebot? Wie schätzt du die Situation jetzt unverbindlich oder von deinem Stuhl aus in dem Moment?
Also ich glaube, ich würde jetzt im Moment eher davon abraten, gerade wir haben vorhin über das Label Pre-College geredet, ein lizenziertes Angebot wollen aufzubauen neu. Wenn, denke ich, müsste das unbedingt passieren in einer Partnerschaft mit einer Hochschule, weil es zeigt sich einfach, und das spiegelt sich für mich auch wieder in den Beratungen oder wenn ich schaue, was haben die jungen Leute für Fragen, die Anbindung an eine Hochschule ist schon nicht zu unterschätzen, weil man hat dann schon ein bisschen die Nähe, man sieht, was da läuft, ich sitze vielleicht auch mal in ein Konzert ein, man geht vielleicht mal an ein Bachelor-Konzert, man kann sich dort ein genaueres Bild machen. Ja, wie sind denn die unterwegs? Und am Schluss müssen wir auch ganz nüchtern feststellen, ich bin dann doch immer wieder auch in der Beratung an dem Punkt, wo ich sage, es geht eben doch um 2 Sachen. Es geht einerseits um die Leidenschaft an der Musik und dass man seinen eigenen möchte folgen. Und das führt dann aber dazu, dass man sagt, ja, warum kann ich das nicht zum Beruf machen? Und dort muss ich dann wieder immer eben die nüchterne Perspektive einnehmen von, ja, wie sieht es denn aus? Wie, da geht es fast mehr in eine Situation Berufsberatung rein, oder selbst noch vor dem Studium. Wie sieht die Berufsrealität aus? Was sind die Möglichkeiten? Wie viele Studienplätze haben wir im Bachelor? Es gibt 5 Hochschulen in der Schweiz. Damit würde ich doch sagen, die Ausbildungslandschaft für professionelle Jazzmusikerinnen ist in dem Sinn gesättigt. Und darum glaube ich, wenn man diesen Weg einschlägt, dann macht es wirklich Sinn, dass man dann noch in einer, sag jetzt mal, Metropolregion, wenn ich das so darf nennen, oder in einem Zentrum, wo einfach auch eine grössere Stadt ist und eben eine Hochschule mit einer kleinen grösseren Masse an Leuten, die sich umtreiben, sehr zielführend ist. Ich glaube aber, wenn ich gerade darf anschliessen, die Vorstufe zum Pre-College, und da muss ich vielleicht noch ergänzen, wir haben hier, ich bin auch verantwortlich für die Talentförderklasse. Man kann das im Prinzip fast Pre-College nennen. Das muss es nicht sein. Unsere Talentförderklasse ist im Prinzip offen ab, ja, da können die Leute schon im jugendlichen Alter kommen, also im Prinzip ab 6, wo wir die Leute über mehrere Jahre mit einem ähnlichen Programm versorgen, wie sie im Pre-College haben, aber mit ein bisschen weniger hohen Anforderungen und vor allem nicht mit dem Druck, dass sie innerhalb von einem Jahr sich auf die Prüfung vorbereiten müssen. Wir führen es also langsam an die Musik her, wir versuchen das so stilistisch sehr breit aufzufächern und dort passieren interessante Sachen, weil sich manchmal die Leute über mehrere Jahre entwickeln können und es ist also nicht linear. Wir haben manchmal Leute, die im Pre-College sind, wo ich muss sagen, wenn ich da nüchtern zulasse, da haben wir jetzt 2-3 Leute in der Talentförderklasse, die mindestens auf dem Niveau spielen. Das ist immer individuell. Und das, denke ich, dort ist noch wie eine schweizweite Baustelle nach meinen Erfahrungen. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, weil ich habe das ein bisschen genauer recherchiert.
Und ich glaube, das ist ein spannender Punkt. Darum, wenn jetzt du das Ideale, nicht unbedingt Pre-College vielleicht für Graubünden, aber das Ideale Pre-Pre-College könntest skizzieren. Wie sieht das aus? Vielleicht angelehnt an so, wie ihr es umsetzt.
Das ist auch das Programm, wie ich vorher gesagt habe, ist im Prinzip identisch. Wir haben ja dort eine Doppellektion Theorie, also inklusive praktischem Gehörtraining und Rhythmus. Dann haben wir Ensemble 90 Minuten und Hauptfach. In der Regel ist das so ausreichend, weil eben die Leute sind dann oft noch in der Schule oder besuchen das Gymi. Dann sind sie natürlich auch tagsüber stark beschäftigt. Was wir immer wieder haben, also wir haben noch Wahlfächer, das ist zum Beispiel, eins heisst Analyse und Stilkunde, das ist so eine Art Musikgeschichte, oder vielleicht jetzt eher Musikgeschichte, Popmusik, Jazz, also einfach so ein bisschen grossräumig die letzten 100 Jahre. Das ist auch für viele sehr hilfreich, weil sie einfach auch Musik entdecken, die sie vielleicht noch nicht kennen. Dann haben wir noch so Nebenfach Klavier, das ist im Moment noch im Gruppenunterricht organisiert. Da sind wir gerade ein bisschen am Umbauen, dass das dann vielleicht auch wirklich Einzelunterricht wird, weil es zielgerichteter kann sein. Und dann haben wir noch das Wahlfach Improvisation. Und das haben wir im Moment so organisiert, dass wir das ein bisschen weiterfassen und so workshopartig über das Schuljahr verteilen. Also wir haben 6 Themenworkshops, kann man sagen. Und dann habe ich halt mal etwas, was mehr für Sängerinnen ist, dann habe ich jetzt einen Perkussionist, der mehr viel Wert legt auf Rhythmus, Körper, Gefühl, dann haben wir etwas, was mehr die freie Improvisation geht. Also einfach, weil ich auch mir gemerkt habe, das Wochenprogramm, also das Einbinden in Stundenplan, ist zwar okay, und da hat man eine gewisse Routine, aber es ist nicht alles. Weil ich auch merke, es ist je nach Belastung der Leute, haben sie irgendeine Prüfungsphase in der Schule, dann kann ich nicht voraussetzen, dass ich ihnen ein Bebop-Stück gebe und in der nächsten Woche können sie das Thema spielen. Man ist in dem Sinn nachsichtig mit dem Lerntempo. Aber gleichzeitig ist eben der konsequente Push auch sehr wertvoll, weil wir sind dann eben auch einmal ein Fach aussetzen in einem Jahr und sagen, hey, Theorie, da bin ich jetzt grad, das ist gut, aber muss ich jetzt gerade nicht belegen, dann können sie sich auch vielleicht ein bisschen mehr auf das Spielen konzentrieren und haben dann eine Einheit weniger. Also, dass man das über so ein bisschen mehr modularer sieht. Und das haben, da haben wir auch noch nicht die ideale Flexibilität, die man vielleicht haben könnte, aber wir haben immer noch die Möglichkeit, mit diesen 15 Leuten oder bis zu 20 Leuten individuell zu arbeiten. Aber das braucht viel Engagement, natürlich auch von den Lehrpersonen. Man tauscht sich dann auch da aus, oder? Man sagt, du, jetzt, die Sängerin ist jetzt seit 2 Monaten, merke ich nicht im Ensemble, es kommt nichts, dann muss ich mir erkundigen bei der Gesangslehrerin, wie sieht es bei ihr aus? Also, dass man die Leute auch begleitet und dass man halt auch einmal im Jahr oder ich sage jetzt mal Mitte Jahr, so Ende erstes Semester, gibt es halt ohne einen Zwischenbericht, so eine Evaluation, wo man die Schüler, Schülerin sagt, was habe ich erreicht oder was noch nicht, was möchte ich. Und alle, die mit dieser Person arbeiten, schreiben einfach einen kleinen Bericht, was gelaufen ist. Und das, wenn man das auch ernst nimmt und weiterverfolgt, oder wenn man auch sieht, neunmal gibt es ein Problem oder irgendwie die Motivation ist nicht mehr da oder die Präsenz ist nicht genügend, dann muss man die Sachen auch adressieren, damit den Leuten auch klar ist, ja, wenn sie die Chance und den Platz haben, dann sind sie auch verpflichtet, sage ich mal, da mitzuziehen. Und das hat sich bewährt, weil wenn wir sagen, von 15 Leuten reden, das ist schon eine Community, oder? Ich glaube, das braucht es schon. Wenn jetzt das 3 sind, weiss ich nicht, ob das dann eine gleiche Dynamik kann entfalten, aber wenn man Glück hat, schon. Voilà.
Kasper von Grüningen, ich danke dir extrem für deine Zeit und deine schönen Ausführungen und guten Ausführungen und Gedanken zu dieser Frage. Und wo wir jetzt in den Raum stellen, eben, braucht es Pre-College Musik oder nicht in Graubünden? Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, vielen Dank.
Danke, ebenso. Ciao, Christian.
Das nächste Stück, das der Lukas Mantel uns mitgebracht hat, ist die Symphonie Nummer 2, St. Florian. Daraus hören wir das Kyrie. Das Werk stammt vom Alfred Schnittke und ist aufgenommen worden im 1994 in der Stockholm Concert Hall in Schweden.
Der Schnittke hat, glaube ich, sehr ein herzliches Leben gehabt, ist sehr krank gewesen, ist, glaube ich, 2-3 Mal knapp am Tod vorbeigeschlittert. Auf jeden Fall hat er seine produktivste Phase am Ende von seinem Leben gehabt, wo er noch Sinfonien geschrieben hat für massivste Besetzung. Das ist einerseits ein Symphonieorchester mit irgendwie 12 Ersten, 12 Zweiten, irgendwie 8 Bratschen, 8 Kontrabass, 8 Celli, dann 4 Hörner, 4 Fagott. Wirklich einfach so massiv, wie es nur geht. Dann Celesta, 2 Harfen, Piano, 2 Vibraphon, 2 Chöre, eine E-Gitarre, ein E-Bass und noch Kieler-Orgel. Also, ich glaube, bombastischer geht es irgendwie nicht. Und wie er kann Soße machen, er ist der Soßenmeister oder der Breimeister. Er schafft es irgendwie, die schönsten Brei zu kreieren mit Streicher oder, und Bläser, wo man gar nicht mehr sagen kann, hey, was ist jetzt da alles dabei? Sind da Streicher dabei? Sind da Bläser dabei? Die Abstufungen von Infrarot bis Ultraviolett in der Instrumentierung. Und es ist wie eine Offenbarung, eine neue Welt, die ich noch nicht gekannt habe.
Thank you.
an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr uns eure wertvolle Zeit geschenkt habt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Zum Schluss hören wir nochmal ein Stück vom Lukas Mantel selber. Es ist ein Solostück und es heisst Triangle. Thank you.